Herr Erdmeier, die Einführung der Pflegeversicherung 1995 war wohl unstrittig ein Schritt in die richtige Richtung. Kritisiert wird allerdings oftmals ihre Konstruktion als nur Teilversicherung und ihre Leiterin des Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen im Verdi-Bundesvorstand Silvia Bühler meinte, ich zitiere das jetzt in den WSI-Mitteilungen 3/2017, mit Einführung der Pflegeversicherung hielten Markt und Wettbewerb Einzug, aber nicht ein professioneller Wettbewerb um die besten Konzepte, sondern ein marktliberaler Wettbewerb, der letztlich nur über den Preis entschieden wird. Zitat Ende. Herr Erdmeier, können Sie für uns vielleicht einmal aus Sicht der Gewerkschaft Verdi die Geburtsfehler, nennen wir es einmal so, der Pflegeversicherung ausführen?
Ja, gerne. Also ich stimme dem vollkommen zu. Die Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 ist ein Erfolgsmodell. Die Pflegeversicherung hat dazu beigetragen, dass eine pflegerische Infrastruktur sich etabliert hat. Das wurde auch deswegen notwendig, weil vor der Einführung der Pflegeversicherung die Kommunen, die kommunalen Haushalte immer stärker mit der Hilfe zur Pflege belastet wurden. Wir hatten ungefähr 80% derjenigen, die in stationären Einrichtungen lebten vor Einführung der Pflegeversicherung, die waren auf staatliche Transferleistungen angewiesen. Der Hilfe zur Pflege ist sozusagen die Kommune als Sozialhilfeträger, als Ausfallbürger eingesprungen, um die Pflegekosten zu übernehmen. Was 1995 dann gemacht wurde im Gegensatz zur Krankenversicherung ist, dass eine Teilleistungsversicherung eingeführt wurde. Das heißt, also es gibt eine Deckelung, eine Kostenbegrenzung. Es ist eine reine Zuschussversicherung mit Festbeträgen. Mhm. Und wenn wir uns das im stationären Bereich beispielsweise einschauen, sind diese Festbeträge, die ja politisch vorgegeben werden, wir haben ja gar keine Bedarfsbemessung in der Pflege, also man hat 1995 nicht gesagt, jetzt lass uns mal wissenschaftlich untersuchen, was braucht ein pflegebedürftiger Mensch, nein, man hat das anders gemacht, man hat gesagt, wie viel Geld haben wir zur Verfügung, das hat man an dem Beitragssatz festgemacht, mit dem Geld muss sozusagen die Pflege organisiert werden. Also muss bezahlt werden. Das sind die reinen Kassenleistungen, die lange Jahre bis zum Jahr 2008, man nennt das Dynamisierung der Leistung, also Anpassung der Leistung an die pflegebedingten Kosten und deren Entwicklung. Also ich sage mal, Entwicklung bedeutet in dem Sinne, dass man natürlich auch in der Pflege Kostensteigerungen hat bei Hilfsmitteln, wenn es gut läuft, auch mit Tarifverträgen. Und diese gestiegenen Kosten müssen natürlich dann auch entsprechend durch gesetzliche Vorgaben auch angeglichen werden. Das heißt also, wir hatten beispielsweise in der Pflegestufe 1 von Einführung der Pflegeversicherung bis ins Jahr 2008, das sind immerhin 13 Jahre, keine Angleichung der Leistungen der Pflegeversicherung. Und das hat zu einem Kaufkraftverlust geführt. Und dieser Kaufkraftverlust führt dann dazu, dass die Leistungen oder die Kosten dann privatisiert werden. Also das heißt, pflegebedürftige Menschen müssen zunehmend mehr Anteile an ihren pflegebedingten Kosten selber bezahlen. Und das hat dazu geführt, dass da auch der Wettbewerb dann deutlich unter den Einrichtungsträgern verschärft wird. Die Verschärfung des Wettbewerbs findet nämlich dort statt, weil wir einen hohen Lohnkostenanteil in der Pflege haben. Das heißt also, diejenigen, die auf dem Markt mit günstigeren, beispielsweise mit günstigeren Löhnen unterwegs sind, also weniger bezahlen an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, können sich mit den Eigenanteilen, die Pflegebedürftigen zahlen müssen, günstiger am Markt positionieren. Und das verschärft den Wettbewerb.
Mhm. Was sind denn aus Sicht von Verdi die Konsequenzen der Einführung von Markt und Wettbewerb für die Pflegebedürftigen?
Also es gibt natürlich dadurch, klar, es gibt ein größeres Angebot. Also das heißt, wir haben im Altenpflegebereich keine Bedarfsplanung. Also im Krankenhaus beispielsweise, also da gibt es eine Bedarfsplanung. Da kann ich nicht einfach mal das eine Krankenhaus neben das andere Krankenhaus bauen. Da wird Sorge dafür getragen, dass da eine Planung stattfindet. Das haben wir in der Altenpflege nicht. Also ich kann innerhalb eines Ortes mehrere Heime sozusagen errichten, auch als privater Betreiber und somit dann direkt in den direkten Konkurrenzkampf gehen, was aus Sicht des Pflegebedürftigen natürlich dann auch eine Auswahl bedeutet. Also ich kann dann mir natürlich aussuchen, in welche Einrichtung ich dann irgendwann mal ziehen möchte. Und Von daher gibt es zum einen natürlich jetzt in Fragen des Wettbewerbs an dieser Stelle eine Wahlmöglichkeit von pflegebedürftigen Menschen, wo auch, und das hat genau Frau Bühler auch in ihrem Artikel, im WSI-Artikel nochmal deutlich gemacht, dass der Wettbewerb, wenn sich diese Einrichtungen, sagen wir mal an dem Beispiel in dieser Kommune gegenüberstehen, dann muss der Wettbewerb über gute Pflegekonzepte organisiert sein. Und leider ist es ganz häufig so, dass der Wettbewerb über günstige Heimentgelte, also über die Eigenanteile, die nennt man heute EEE, einrichtungseinheitliche Eigenanteile, stattfindet, weil das sind dann sozusagen, das ist dann häufig der erste Blick derjenigen, die sich dann sozusagen auf den Weg machen und ein Heim aussuchen.
Herr Edmeier, wenn es keine Bedarfsplanung gibt, bedeutet das, dass es Regionen gibt, die sozusagen überversorgt sind und andere, die unterversorgt sind?
Ja, genau, da greift dann ja wieder der Wettbewerb, ne? Also zum einen müsste man ja eigentlich denken, dass in Regionen, die unterversorgt sind, sich dann Träger sozusagen eine Perspektive aufbauen und Einrichtungen errichten, aber das sehen wir flächendeckend nicht. Wir sehen in einzelnen Regionen wenig ambulante Dienste und auch stationäre Dienste. Ich habe kürzlich gerade wieder ein Praktikum gemacht. Ich mache regelmäßig Praktika und eins habe ich jetzt gerade in einem Pflegestützpunkt gemacht in Ostwestfalen. Und da haben wir auch Regionen besucht, wo ein sehr geringes Angebot an ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen gegeben war. Das bedeutet andererseits natürlich auch, dass ein Betreiber gucken muss, dass er seine Einrichtung auch voll bekommt. Wenn ich jetzt weiß, ich habe schon relativ viel Konkurrenz an dem Ort, wo ich eine neue Einrichtung errichten will, dann muss ich mich natürlich fragen, inwieweit kann ich mein Haus auch füllen, also inwieweit kann ich meine Belegungsquote dort auch erfüllen. Mhm. Also das ist natürlich auch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, die da.
Herr Edmeier, einen Punkt habe ich jetzt noch nicht ganz genau verstanden. Also Sie schilderten ja, die Pflegeversicherung wurde unter anderem deswegen eingeführt, um beispielsweise Kommunen von der Sozialhilfe zu entlasten, die sie also dazu schießen müssen, wenn eben halt jemand nicht ausreichend finanzkräftig gewesen ist. Jetzt sollte man ja denken, aha, es gab ja vorher schon Private, dann müsste doch eigentlich vorher auch eigentlich schon ein ziemlicher Wettbewerb darum gewesen sein, also möglichst billig die Angebote zu machen, weil das gut ist für finanzschwache Kommunen, dort sozusagen ihre Pflegebedürftigen hinzubringen. Sehe ich das falsch? Warum ist es erst zu einer verstärkten Vermarktlichung gekommen seit Einführung der Pflegeversicherung?
Also mit Einführung der Pflegeversicherung haben, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, haben wir ja eine Regelversicherung Regelversicherung eingeführt. Mhm. Das bedeutet also, wenn ich mehr Leistungsansprüche geltend machen kann als Versicherungsnehmer, also sozusagen das ist ja im Solidarsystem organisiert, dann brauche ich natürlich auch mehr Leistungsanbieter. Und das hat natürlich dann auch den Wettbewerb angekurbelt.
Mhm. Und seitdem haben wir welche Entwicklung, also auf dem Pflegemarkt mit den Pflegeanbietern? Wie ist das Verhältnis von privaten, gemeinnützigen und öffentlichen Altenpflegeeinrichtungen?
Ja, also in den letzten Jahren haben wir verstärkt gesehen, dass sich kommunale Einrichtungen aus dem Markt herausgezogen haben. Wir haben nur noch einen ganz geringen Anteil von unter 5% in kommunaler Trägerschaft. Wenn wir aber mal genau ins SGB 11 gucken, also das Sozialgesetzbuch 11, wo die Pflegeversicherung drin geregelt ist, und uns den Paragraph 11 angucken, da heißt es, frei gemeinnützige und private Träger haben Vorrang gegenüber öffentlichen Trägern. Also das ist schon ein klar formuliertes politisches Postulat, dass mit Einführung der Pflegeversicherung über das SGB 11, Sozialgesetzbuch 11, deutlich der Wettbewerb schon mit festgeschrieben wurde. Mhm. Also dass man frei gemeinnützige und auch private Träger den Vorrang geben muss. Genau.
Ja, und diese Entwicklung, also dass eben halt private Betriebe immer mehr auf dem Vormarsch sind, Sie haben beschrieben, dass das politisch ja auch durchaus intendiert gewesen ist. Was bedeutet denn das jetzt für die Beschäftigten in der Altenpflege?
Ja, man müsste eigentlich annehmen, dass gerade Pflegefachkräfte, die zunehmend eine Mangelware werden, Mangelware bedeutet, wir haben einen Fachkräftemangel bundesweit zu verzeichnen, wo man normalerweise davon ausgehen müsste, dass Pflegefachkräfte wenig Schwierigkeiten haben, einen neuen Arbeitgeber zu finden, der tarifgebunden ist und auch vernünftige Arbeitsbedingungen vorhält. Die Realität sieht anders aus. Wir haben den, der DGB erhebt in seinem DGB-Index von Zeit zu Zeit die Belastungen auch von Altenpflegekräften, wo im Jahr 2012 Pflegekräfte gesagt haben, dass sie es in ihrer Tätigkeit wahrscheinlich nicht schaffen, bis zur Rente zu arbeiten. Das waren immerhin 74%. Das heißt also, zum einen haben wir da einen großen Widerspruch. Normalerweise müsste man denken, Pflegekräfte könnten sich ja auf den Weg machen und sich eine andere Arbeitsstelle suchen, wo sie besser vergütet werden und wo sie bessere Arbeitsbedingungen haben. Aber diese Wechselbewegung ist nach wie vor relativ gering, weil wir wissen auch, dass Pflegekräfte in einem Radius um ihre Wohnung, um ihren sozusagen um ihren Privatlebensbereich nicht weiter als 20 Kilometer Anfahrt in Kauf nehmen, um sich eine neue Arbeitsstätte zu suchen. Das heißt also, wir haben zum einen eine relativ geringe Wechselmotivation, was auch sehr stark mit den emotionalen Bindungen zu den pflegebedürftigen Menschen zusammenhängt und auch stark damit zusammenhängt, dass die Teamarbeit im Wohnbereich sehr wichtig ist, dass man sich da unterstützt und sozusagen eine gute Verbindung hat mit den Kolleginnen und Kollegen.
Und das ist der Grund dafür, oder das würden Sie als Grund dafür sehen, dass eigentlich das Marktgesetz, wonach, wenn ein Mangel an Fachkräften herrscht, das eigentlich immer so ist, dass höher vergütet wird, weil man diese Fachkräfte ja dann anwerben möchte, dass das hier nicht greift?
Ja, das ist so, das war jetzt ein Aspekt, ne? Es gibt natürlich noch mehrere Aspekte, weitere Aspekte. Es ist durch die Pflegestärkungsgesetze ist es einfacher geworden, Tarifverträge rezufinanzieren. Also die Refinanzierungsbedingungen von Tarifverträgen sind verbessert worden. Das heißt, wenn jemand Tarif bezahlt, dann müssen die Kostenträger diese, wenn das nachgewiesen wird, also man kann dann den Tarifvertrag vorlegen, beziehungsweise die Jahresentgeltauszüge vorlegen, dann werden diese Kosten auch refinanziert von den Kostenträgern. Das gab es in der Vergangenheit in dem Maße der Refinanzierung, war das früher nicht so ganz einfach, weil da immer von einem Wirtschaftlichkeitsgebot ausgegangen wurde.
Jetzt ist ja die Situation noch so, Sie haben das eben schon angedeutet, dass also die Arbeitsbedingungen, nicht nur, dass die Löhne sehr viel niedriger sind, sondern dass die Arbeitsbedingungen auch nicht so gut sind. Was sind da die Hauptprobleme?
Also das Wichtigste, also sogar noch wichtiger als höhere Löhne, ist mehr Personal. Also wir haben hier bei uns in Verdi ein Bundesarbeitskreis, also eine Bundesfachkommission Altenpflege. Wir haben Landesfachkommission Altenpflege. Wir sind eng mit den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben in Kontakt. Und das Wichtigste, was uns da rückgemeldet wird und was wir sozusagen auch in den politischen Willensbildungsprozess mit einspeisen, ist das Thema mehr Personal und gesetzliche Personalbemessung, die bundeseinheitlich sein muss. Das ist das A und O, weil das entlastet am meisten, also mehr helfende Hände.
Wie war denn die Situation eigentlich vor der Einführung der Pflegeversicherung? Wenn ich das richtig verstanden habe bei Frau Bühler, dann hat vor 1995 der öffentliche Tarifvertrag als Leittarifvertrag für alle Tarifverträge, die in der Altenpflege so abgeschlossen worden sind, gegolten. Ist das richtig?
Genau.
Das hat Frau Bühler gesagt. Jetzt würde ich gerne einmal fragen, wie sah das denn damals mit der Ausbildungsvergütung aus, bei diesen Tarifverträgen, die sich am öffentlichen Tarifvertrag abgeschlossen haben?
Das ist eine spannende Frage, die natürlich jetzt lange zurückliegt. Also die Höhe der Ausbildungsvergütung wird sich, also davon gehe ich aus, dann auch an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes angelehnt haben.
Wie sieht denn eigentlich die Ausbildungsvergütung heute aus gewerkschaftlicher Sicht?
Naja gut, die Höhe der Ausbildungsvergütung ist natürlich ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Also das ist ja der Ersteinstieg in diese Tätigkeit und da muss sich der Beruf auch attraktiv darstellen. Also wir fordern, also Verdi fordert, eine Ausbildungsvergütung mindestens auf dem Niveau des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes. Aber gerade in den neuen Bundesländern erleben wir, dass das Niveau noch weit drunter liegt. Auch das West-Ost-Gefälle ist hier sehr stark. Also auch da haben wir noch keine Vereinheitlichung.
Warum fällt es Verdi eigentlich so schwer, in der Altenpflege einen allgemeingültigen Branchentarifvertrag zu erkämpfen?
Ja, das ist ja das, was ich jetzt eben schon mal versucht habe, so ein bisschen anzudeuten. Wir brauchen, also wenn wir eine Allgemeinverbindlichkeit herstellen wollen, mindestens 51% der Träger. Also da müssen sich viele gemeinsam auf den Weg machen. Der Bundesgesetzgeber hat diesen Weg dorthin in Richtung Tarifverträge deutlich vereinfacht. Das habe ich damit nochmal versucht zu erklären mit den Refinanzierungsbedingungen. Das heißt also, Tarifverträge dürfen nicht als unwirtschaftlich in den Pflegesatzverhandlungen abgelehnt werden. Im Grunde hat der Bundesgesetzgeber schon viel dafür getan, dass sich Arbeitgeberverbände und Arbeitgeber insgesamt auf den Weg machen könnten. Aber auch die Arbeitgeberverbandslandschaft ist zersplittert. Wir haben 8 unterschiedliche Arbeitgeberverbände in der Pflege. Und das macht natürlich das Geschäft nicht einfacher. Und die haben ganz häufig noch unterschiedliche Zielrichtungen. Beispielsweise der private Arbeitgeberverband hat sich ja nochmal gespalten. Da haben wir jetzt 2 Arbeitgeberpräsidenten. Und also gerade an dieser Stelle wird halt die Welt nicht einfacher, auch sich da in Richtung Tarifverträge und mit den Arbeitgebern im Grunde auseinanderzusetzen. Das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass wenn wir uns in Tarifauseinandersetzungen begeben, brauchen wir natürlich auch ausreichend Beschäftigte, die sich da gemeinsam auf den Weg machen. Also wir brauchen also ein kollektives Engagement im Betrieb, um überhaupt durchsetzungsfähig zu sein. Und daran hapert es auch ganz häufig noch.
Ja, genau, weil nämlich eigentlich, also ich verstehe das mit der allgemeinen Verbindlichkeit natürlich, absolut verständlich, aber auf der anderen Seite ist natürlich Dinge wie Löhne, Höhe der Löhne oder Arbeitsbedingungen eine soziale Frage, die immer auch soziale Kämpfe mit sich gebracht haben. Also eigentlich wäre es ja Aufgabe der Gewerkschaften, also in mindestens über 50% der Trägerbetriebe, ja, entsprechende Tarifverträge hinzubekommen. Jetzt haben Sie gesagt, ja, dafür braucht man natürlich die Beschäftigten. Da frage ich einmal, wie ist denn der Organisierungsgrad der Beschäftigten in der Altenpflege?
Also da gibt es noch viel Luft nach oben, das ist kein Geheimnis. Der Organisationsgrad ist in einem Bereich, wo wir sagen können, wir sind auf jeden Fall nicht durchsetzungsfähig. Wir haben ungefähr so viele Mitglieder, so zwischen, ja, ich kann es nicht genau beziffern, weil sich das in unserer Mitgliederdatenbank so nicht widerspiegeln lässt, aber es sind deutlich über 100.000 Mitglieder, die sich in Verdi engagieren, aber das spiegelt in der Gesamtbranche bei 1,2 Millionen Beschäftigten nach wie vor noch keine durchsetzungsfähige Mehrheit dar.
Ist das jetzt eigentlich nur der subjektiven Situation geschuldet, der dort Arbeitenden, also mangelndes gewerkschaftliches Bewusstsein, oder sehen Sie da auch subjektive Fehler von Verdi in diesem Bereich?
Naja, Verdi ist immer, wer ist denn Verdi? Ne? Diese Frage stellen wir immer ganz gerne. Also Verdi ist, das sind natürlich die Beschäftigten, die sich gemeinsam auf den Weg machen müssen. Wir als Bundesverwaltung oder Verdi Bundesvorstand kann keinen Tarifvertrag alleine mit dem Arbeitgeber aushandeln. Das geht dann nur, wenn wir unterstützen, selbstverständlich, aber da müssen sich die Beschäftigten dann in der Tat in Verdi engagieren, miteinander auf den Weg machen, um dann auch durchsetzungsfähig zu sein.
Spricht man mit Beschäftigten dort, also spricht man mit Schülerinnen und Schülern der Altenpflege, dann kriegt man oft zu hören, ja, wo ist Verdi denn überhaupt?
Ja, da gibt es natürlich auch eine gewisse Hohlschuld, nicht? Also ich meine, wir haben viele Bezirksverwaltungen. Wir haben Landesbezirke, wir haben eine Bundesverwaltung, wir haben Internetauftritt, wir haben Facebook, wir sind also sozusagen schon omnipräsent. Und ich glaube, dass wenn man sich da mal 2 Minuten ins Internet begibt und beispielsweise in eine Suchmaschine bessere Bezahlung in der Pflege eingeben würde oder so, dann würde man sofort auch zu Verdi kommen. Also auch da muss man immer nochmal deutlich machen, wir haben auch Ressourcen, wir sind ja beitragsfinanziert und wir müssen und wir werden natürlich dann auch als Dienstleister dort natürlich auch unterstützen, wo wir dann auch angefragt werden.
Also am Organizing müsste nicht ein bisschen mehr gearbeitet werden?
Ach, das muss man immer. Man muss sich immer weiterentwickeln, man muss besser werden, das ist ganz klar.
Ein spezielles Problem, was jetzt ein allgemeiner Tarifvertrag ist, ist ja, dass Caritas und Diakonie, also zwei kirchliche Einrichtungen, eine Menge an Häusern betreiben in der Altenpflege, sich aber weiterhin auf den dritten Weg berufen, der keine Tarifbindung vorsieht. Wie wollen Sie dieses Problem lösen?
Ja, das ist das ist schade. Wir haben ja eine ganze Reihe von Mitgliedern auch in den kirchlichen Einrichtungen. Es gibt Betriebsgruppen, wer die Betriebsgruppen. Ich habe einen Kollegen, der sich speziell hier um kirchliche Einrichtungen kümmert. Da ist natürlich die Kirche auch muss sich die Frage stellen, wie zeitgemäß das jetzt noch ist, der dritte Weg. Und inwieweit die Mitbestimmung nicht in unserer heutigen Zeit auch mit vollen Umfang der arbeitsrechtlichen Regelungen, wie wir sie mit Streikrecht und so weiter haben, ich sage mal so in der ersten Welt, ob es nicht an der Zeit wäre, sich da auch mal weiterzuentwickeln.
Man könnte natürlich auch den bürgerlich-demokratischen Staat oder einen Staat mit bürgerlich-demokratischem Selbstverständnis fragen, wo denn da die Trennung von Kirche und Staat ist und das gleiche Recht für alle, oder nicht?
Ja, klar.
Jetzt gibt es ja immerhin einen Mindestlohn in der Altenpflege, der, weil die Tariflandschaft so zersplittert ist, wie sie zersplittert ist, in einer extra dafür eingerichteten Pflegemindestlohnkommission gefunden wird. Wie hoch ist denn der derzeitige Mindestlohn in der Altenpflege und wie sieht es aus von Verdi? Was müsste da eigentlich das Mindeste sein?
Ja, den Mindestlohn gibt es seit dem Jahr 2010. Da hat die erste Mindestlohnkommission den Mindestlohn deutlich vor dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn auf den Weg gebracht. Verdi ist in dieser Kommission mit zwei Mitgliedern vertreten. Ich bin auch Teil dieser Kommission gewesen, der zweiten und der dritten Kommission. Und wir sind Frau Bühler ist mit einer Forderung von 12,50 Euro in die zweite Kommission gegangen, weil es natürlich so sein muss, dass man von dem, was man verdient, auch leben können muss. Und wir sind auf einem Niveau momentan unterwegs im Jahr 2017, wo auch noch keine Ost-West-Angleichung stattgefunden hat. Also es gibt zwei unterschiedliche Mindestlöhne für Ostdeutschland und Westdeutschland. Also in Westdeutschland liegt er im Jahr 2017 bei 10,20 Euro. Und in Ostdeutschland liegt er, also in den neuen Bundesländern, liegt er bei 9,50 Euro. Wir haben uns da mehr von erhofft, von der dritten Kommission, die in diesem Jahr getagt hat. Silvia Bühler ist mit einer Forderung reingegangen, dass man über das reine Entgelt noch weitere Möglichkeiten mit erfassen könnte mit dieser Mindestlohnverordnung. Das heißt also Urlaubsansprüche, 30 Tage Urlaub, auch Mindestlöhne für Pflegefachkräfte und dass man auch endlich es schafft, nach vielen Jahren der Wiedervereinigung auch eine Angleichung der Gehälter in Angriff nimmt. Das wurde leider nicht erreicht.
Herr Erdmeier, jetzt ist es ja oft so, dass Prekarität oder Prekärbeschäftigte oder Teilzeitbeschäftigte, das ist ja auch manchmal gewollt bzw. gemusst wegen der familiären Situation, weil ja überwiegend immer noch Frauen in den Pflegeberufen arbeiten und wir haben einen relativ geringen Lohn in der Altenpflege. Was bedeutet das denn später für die Rente?
Ja, wenn man sich die Gehälter anschaut, Herr Laumann hatte da Zahlen vorgelegt im Jahr 2015, geguckt wurde auf das Jahr 2013 inklusive aller Jahressonderzahlungen für Pflegefachkräfte 2.441 Euro brutto bezahlt wurde. Und das variiert aber noch sehr stark unter den einzelnen Bundesländern. Also Thüringen beispielsweise liegt deutlich noch drunter bei 1.700 und irgendwas. Bruttogehalt von so einem Gehalt, wenn man sich das mal hochrechnet aufs Rentenalter, wird man nicht aus der Altersarmut rauskommen. Wir haben, es gibt so eine Verdi-Rentenrechnerin, das ist so eine Drehscheibe, die wurde mal von Kolleginnen erarbeitet, wenn man da beispielsweise ein Gehalt von 2.800 Euro einstellt und man hat 30 Jahre Vollzeit gearbeitet, dann hat man einen Rentenanspruch von 840 Euro aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Also das heißt, unter den heutigen Bedingungen dieser Löhne und der hohen Teilzeitquote führen wir die Menschen, die in der Pflege arbeiten, also reihenweise in die Altersarmut.
Jetzt ist ja in einem verwandten Bereich, nämlich dem Gesundheitsbereich, die Vermarktlichung auch sehr, sehr weit fortgeschritten. Private Krankenhäuser sind auf dem Vormarsch. Nichtsdestotrotz ist es so, dass also Krankenschwestern bzw. Krankenpfleger ja roundabout 20% mehr verdienen als ähnlich qualifizierte Altenpfleger, Altenpflegerinnen. Wie kommt das?
Also das kann auf jeden Fall, das ist ungefähr dieser Prozentsatz der fehlenden Dynamisierung der Leistung. Das, was ich eingangs erwähnt habe. Dadurch, dass die Pflegeversicherung immer weniger in der Lage ist, die rein pflegebedingten Kosten, und da spreche ich jetzt im stationären Bereich nicht von den Hotelkosten und Investitionskosten, nein, ich spreche von den Kosten, die eigentlich die Pflegeversicherung übernehmen müsste und diese Leistungen halt nicht preislich angeglichen wurden. Das sieht man, also Professor Rothgang von der Universität Bremen hatte das mal beziffert, dass wir einen Kaufkraftverlust von 20-25% circa haben aufgrund der fehlenden Dynamisierung der Leistung. Das spiegelt sich dann in den Löhnen auch zum Teil wieder. Das ist so das eine, ne? Also wir haben in der Frage der gedeckelten Leistungen der Pflegeversicherung zum einen den Wettbewerb verschärft darüber über die Heimentgelte, also diese einrichtungseinheitlichen Eigenanteile, die sozusagen mit einem hohen Personalkostenanteil belegt sind. Wenn man davon ausgeht, dass so zwischen 60-80% Personalkosten sind, dann ist das meistens die Stellschraube, gerade bei Unternehmen, die billig und auch ohne Tarifverträge unterwegs sind, die Stellschraube, um sozusagen kostengünstig auf dem Markt zu sein.
Aber ist Verdi jetzt in der Gesundheitsbranche, also bei den Krankenhäusern, durchsetzungsfähiger?
Ja, das kann man so sagen, weil das sind natürlich auch größere Einheiten, ne? Also Krankenhäuser sind häufig ja größere Häuser, wo wir dann auch durchsetzungsfähiger sind, weil man die Menschen eher auch mobilisieren kann und auch sozusagen dazu. Also wenn ich mir jetzt einen kleinen ambulanten Dienst anschaue oder auch, es gibt ja jetzt zunehmend auch Einrichtungen durch die Ambulantisierung, die Tagespflege anbieten und ambulante Dienste und stationäre Einrichtungen, dass man wenig Möglichkeiten hat, sich überhaupt zu treffen als Kolleginnen und Kollegen, um auch mal eine Betriebsversammlung zu machen.
Herr Erdmeier, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.